entweder bin ich eine Verräterin, die nicht genug für die palästinensische Community spricht, oder ich bin eine Hamas-Propagandistin. Und das ist so, wo ich dann denke, was ist euer Problem? Warum könnt ihr nicht die Zwischentöne euch anhören? Warum möchtet ihr einfach nur Hass reproduzieren und uns gegeneinander ausspielen?
Du hörst Pissi, den Podcast des Missy-Magazin in Kooperation mit dem Gunda-Werner-Institut. Für Pissi sprechen wir mit spannenden Gästinnen über alles, was uns in Pop, Politik und Feminismus bewegt. In jeder Folge mit einem neuen Schwerpunkt.
Herzlich willkommen. Du hörst Pissi, dem Podcast des Missy Magazines. In dieser Ausgabe spreche ich mit Joanna Hassoun und Julia Alfandari über Solidarität. Genauer gesagt über praktische Solidarität im Hinblick auf den Krieg und Konflikt in Israel und Palästina. Ich bin Amina Aziz, Teil der Chefredaktion bei Missy und in dieser Folge euer Host. Hi und herzlich willkommen auch an euch beide, Joanna und Julia.
Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Hallo.
Bevor wir einsteigen und unsere ZuhörerInnen, euch und eure Perspektiven näher kennenlernen, lasst mich euch kurz vorstellen. Joanna Hassoun ist mit 6 Jahren gemeinsam mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg im Libanon nach Deutschland geflohen, hat palästinensische Wurzeln und ist seit über 15 Jahren als politische Bildnerin aktiv. Seit 2015 engagiert sie sich mit dem von ihr mitgegründeten Verein TransAgency in der politischen Bildung und humanitären Hilfe. Außerdem setzt sie sich für den muslimisch-jüdischen Dialog und die Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit ein. Joanna ist Trägerin des Landesverdienstordens von Berlin. Zusammen mit Shai Hoffmann hat sie Israel-Palästina-Bildungsvideos umgesetzt, mit denen sie seit dem 7. Oktober gemeinsam durch Schulen tingeln und einen Trialog anbieten, um SchülerInnen und Lehrkräften einen braver Space zu ermöglichen und Raum für offene Diskussionen zu schaffen. Mit TransAgency und dem Projekt Build Bridges, Not Barriers, Brücken bauen, setzt sie ein Projekt um, das den jüdisch-muslimischen Dialog fördert. Joanna, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Julia Alfandari ist Beauftragter der Bundesregierung für Antisemitismus. Davor hatte Julia die pädagogische Leitung der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt inne. Aufgewachsen ist Julia in München mit einem sephardischen Vater aus Istanbul und einer deutsch-jüdischen Mutter. Seit Jahren klärt Julia in unterschiedlichen Formen zum Thema Antisemitismus und Rassismus auf. Julia hat das Kunst- und Kulturprogramm Dagesh, jüdische Kunst im Kontext, verantwortet. Und ich freue mich, dass auch du dabei bist, Julia.
Hi. Ja, hallo, vielen, vielen Dank. Ich wollte nur noch mal sagen, ich bin heute hier nicht als Vertreterin der Bundesregierung, sondern als Privatperson in erster Linie und als politische Bildnerin und als kulturschaffende Person.
Unser Gespräch findet statt in einem Kontext, in dem die öffentliche Debatte um Israel und Palästina nach wie vor oft polarisiert geführt wird und teilweise auch sehr harsch. Wir möchten heute keine ideologische Debatte führen, sondern wir fragen uns, ob und inwiefern überhaupt praktische Solidarität mit Betroffenen des Terroranschlags der Hamas vom 7. Oktober und des Kriegs in Gaza und den Auswirkungen dessen und auch dem, was vorher ja schon war, möglich ist. Wir haben es mit einer vielschichtigen Gemengelage zu tun. Jüdische und israelische Menschen sind in Deutschland nicht sicher. Es gibt nicht nur Straftaten gegen sie, sondern auch der alltägliche Antisemitismus spielt eine Rolle, auch in queerfeministischen Räumen. Es scheint auch ein Balanceakt zu sein, in der Debatte um Antisemitismus keinen Rassismus zu reproduzieren, in diesem Kontext vor allem gegenüber PalästinenserInnen, wo man offenbar betonen muss, dass auch sie keine homogene Gruppe sind und auch sie keinen Rassismus erfahren sollten. Gleichzeitig werden rechte und rechtsextremistische Ideologien und Talking Points immer gesellschaftsfähiger. Beispielsweise werden die Rufe nach Abschiebung zur Normalität und diese und andere repressive Maßnahmen werden von politischer Seite oft als die Lösung für sozial- und gesellschaftspolitische Probleme angesehen. Und auch rassifizierte Menschen leben im Wissen, dass es physische, verbale, aber auch staatliche Gewalt gegen sie gibt, beziehungsweise sie jederzeit explizit davon betroffen sein können. Es ist auch nicht absehbar, dass Rechte und RechtsextremistInnen stark an Popularität einbüßen werden. Traditionell halten hier vor allem linke Bewegung gegen, doch auch sie scheinen seit dem 7. Oktober unversöhnlich gespalten zu sein. Ob zu Recht oder Unrecht, diese Diskussion um linke Bewegung würde an dieser Stelle zu weit führen. Aber es stellt sich dann umso mehr die Frage, wie können wir eigentlich solidarisch sein mit Menschen, die die Auswirkungen des Terrors der Hamas und der Antwort der israelischen Regierung tagtäglich zu spüren kriegen in Israel und Palästina, aber eben auch hier. Und ich dachte, wir fangen mal leicht an, aber im Grunde ist die Frage vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten. Wie geht's euch?
Um ehrlich zu sein, geht's mir gerade wieder schlechter. Ich hatte etwas bessere Zeiten und jetzt gerade bin ich wieder schlaflos und sehr besorgt. Und das macht mir richtig zu schaffen.
Ja, ich kann das absolut nachvollziehen und ich würde es auch sagen, also es sind auf jeden Fall Zeiten, in denen ich sehr viel Angst habe. Also ich glaube, sie sind sehr angstgeprägt und sind sehr mit Sorge gefüllt. Und es ist so ein Widerspruch zwischen einerseits oder so eine Doppelung eigentlich. Kein Widerspruch zwischen, man hat einerseits Angst und andererseits ist man so ein bisschen in Sorge die ganze Zeit und fühlt so eine starke Verantwortung. Und es sind einfach sehr viele Emotionen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das auch. Dann liegt man manchmal so nachts wach und guckt vielleicht noch aufs Handy und was sind die letzten Nachrichten und wie geht's meiner Familie oder sowas. Das kann sehr bedrückend natürlich sein und raubt einem auch tatsächlich den Schlaf. Aber wir versuchen das heute so ein bisschen langsam zu machen und sozusagen ein bisschen Rücksicht auch zu nehmen, dass eben die Situation, die ist, wie sie ist. Denn der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober letzten Jahres auf Israel und seine Bevölkerung, bei dem die Hamas um die 1200 Menschen tötete und über 200 Menschen als Geiseln nahm, hat gravierende Folgen nach sich gezogen. In allererster Linie selbstverständlich für die Menschen vor Ort. Israel hat natürlich auf den Angriff reagiert und mit den Todeszahlen ist es so eine Sache. Es gibt nämlich nicht die Möglichkeit, sie unabhängig zu überprüfen. Es wird derzeit von 30.000 bis 40.000 durch die israelische Armee getötete Menschen ausgegangen. Ein Teil davon Hamas-Kämpfer, ein großer Teil aber eben auch ZivilistInnen, also auch Kinder und Frauen und genau, ExpertInnen wie der britisch-amerikanische Ökonom Michael Spaggett weisen darauf hin, dass die Aufarbeitung der Todeszahlen auch noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen kann. Jetzt ist es also so, dass das, was vor Ort passiert, weltweit, wir haben es alle mitbekommen, teils heftige Reaktionen ausgelöst hat, von friedlichen Protesten über Boykotte bis zu antisemitischen, antipalästinensischen und auch antimuslimischen Straftaten ist viel passiert. Wenn ihr so an Solidarität denkt, die ihr selbst erfahren habt oder vielleicht auch nicht erfahren habt und auch was ihr so beobachten konntet, was war gut, was war aber vielleicht auch nicht ganz so gut seit dem 7. Oktober letzten Jahres?
Eine schwierige Frage. Ich finde, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ich finde, Allianzen, die es früher gab, Bündnisse, die es früher gab, die gibt es so nicht mehr. Vieles zerbrochen. Du hattest vom 7. Oktober berechtigterweise gesprochen und ich fand es sehr schwer, weil man einerseits in einem Trauer- und auch Retraumatisierungsstatus war und gleich aber am nächsten Tag der Krieg eigentlich anfing und man gar keine Zeit hatte eigentlich, sich zu fassen und irgendwie zu trauern und das zuzulassen. Und somit glaube ich, dadurch, dass die Geschehnisse sich so überlagert haben, ist es sehr schwer, Solidarität zu spüren, zu verspüren für die andere Seite. Weil einfach die Gewaltspirale sich so sehr hochgeschaukelt hat. Und gleichzeitig, finde ich, haben sich neue Allianzen gegründet seit dem 7. Oktober. Also einerseits, und ich finde das Wort Solidarität mittlerweile auch so schwierig, weil es so belastet ist mit ganz viel Vorurteilen und ganz vielen Vorwürfen auch, dass ich eigentlich ja, diese Frage von Solidarität sehr schwierig finde. Ich rede eher von Verantwortung. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung uns gegenüber und müssen das irgendwie die Trauer im anderen auch anerkennen und die Realitäten und die Ängste der anderen Person oder des Gegenübers auch anerkennen. Und vielleicht können wir dann solidarisch handeln. Aber ich glaube, wir sind gerade sehr weit weg von Solidarität in diesem jüdisch-palästinensischen, jüdisch-muslimischen Kontext. Da ist einfach sehr viel zerbrochen, würde ich sagen.
Magst du einmal kurz erläutern, inwiefern das für dich so belastet ist, warum das so ist?
Ja, ich finde es sehr belastend, weil wir irgendwie in einer Situation angekommen sind, dass wir, es ist jetzt ein bisschen intellektuell oder akademisch gesprochen, aber dass wir nicht mehr den Menschen als universelles Wesen sehen, sondern wir sind so sehr in partikularen Kämpfen angekommen. So, es geht nur um meine Erfahrung als jüdische Person, als mit Antisemitismus, es geht nur um meine Erfahrung als palästinensische Person mit dem schrecklichen Krieg in Gaza. Und es geht ganz oft, auch bei Aktivistinnen habe ich das Gefühl, nur darum, wie werde ich angegriffen, was sind meine besonderen Nachteile oder wie geht es mir darin, und wir gar nicht mehr darin uns austauschen können, wie geht es dir? Und wir uns gar nicht mehr so sehr in dem anderen uns versuchen einzufühlen oder mit dem anderen zu fühlen, sondern einfach nur uns sehr auf uns selbst und unsere eigenen partikularen Interessen und ja, Sorgen uns konzentrieren.
Johanna, wie ist das für dich? Kannst du das vielleicht auch so ein bisschen nachempfinden?
Ich kann es absolut nachempfinden. Für mich stellt sich immer wieder die Frage, von wem erhalten wir Solidarität und aus welchen Gründen? Und aus welchen Interessen heraus? Und ich habe sehr früh, nicht nur seit dem 7. Oktober und seit dem Gaza-Krieg, sondern auch schon sehr früh erkannt, dass ich keine falsche Solidarität von Menschen haben möchte, die mein Leid missbrauchen, um andere zu unterdrücken, zu diskreditieren, um ihren Rassismus oder um ihren Antisemitismus freien Lauf zu lassen. Das habe ich schon vor dem 7. Oktober und vor dem Krieg sehr deutlich zu spüren bekommen. Seit letztem Jahr hat sich alles verändert. Für mich nicht in dem Sinne, dass ich sage, mein Moralkompass hat sich verändert oder meine Art, sich zu solidarisieren, hat sich verändert, weil ich weiß, wo ich stehe, auch was das Thema Humanität angeht. Aber was sich verändert hat, ist der gestiegene Rassismus und der gestiegene Antisemitismus, wo wir als beide marginalisierte Gruppen auch sehr stark gegeneinander ausgespielt werden, leider auch von der Mehrheitsgesellschaft, wo wir zum Spielball der politischen und medialen Akteure geworden sind, ohne zu pauschalisieren. Aber das, was ich erlebe, das, was wir als Vorwurf bekommen, ist so destruktiv, so kontraproduktiv und schadet der sowohl der jüdischen als auch der muslimischen Community. Es schadet den palästinensischen Menschen und es schadet den jüdischen Menschen. Und das, was wir versuchen, mit unserer gelebten Solidarität, echten gelebten Solidarität, füreinander, miteinander, das, was wir versuchen zu bewirken, wird von anderen Akteurinnen leider sehr oft wieder kaputt gemacht. Und wir werden eigentlich daran gehindert, dieses Miteinander zu führen, dieses Miteinander zu spüren und auch diese Koexistenz von dem anderen auch zu akzeptieren, das Leid des anderen zu akzeptieren, anzuerkennen und nicht das Leid gegeneinander auszuspielen. Und das ist das, was mir am meisten Sorgen macht. Und das ist das, was mich auch als Palästinenserin tagtäglich beschäftigt, weil ich mich frage, was können wir noch tun, um zu zeigen, dass wir keine undifferenzierte Masse sind, die man einfach entmenschlichen darf? Oder auf der anderen Seite, was können wir auch noch tun, damit wir zeigen können, dass wir keine Solidarität von Antisemiten haben wollen, egal aus welchem Couleur das da ist?
Johanna, du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, nämlich den öffentlichen Diskurs. Inwiefern spielt der denn in der Debatte um den Krieg eine Rolle, wenn es um Solidarität geht, und oder welche Schwierigkeiten zeigt der Diskurs auch auf? Vielleicht kannst du das einmal noch mal etwas näher ausführen.
Der Diskurs befasst sich im Grunde genommen mit Kämpfen. Es befasst sich damit, dass wir gegeneinander ausgespielt werden, dass jüdische Menschen gegen muslimische Menschen ausgespielt werden, palästinensische Menschen gegen jüdische Menschen. Und im Grunde genommen gibt es kein Miteinander. Und das Miteinander, was eigentlich da ist, was auch gelebt wird, wird selten gezeigt. Ich will mich jetzt nicht als Opfer inszenieren. Ich sehe mich nicht als Opfer. Für mich ist es nur wichtig, dass wir sagen, okay, warum können wir kein Mitgefühl für die palästinensischen Menschen und gleichzeitig Mitgefühl für die jüdischen Menschen, für die israelischen Menschen empfinden? Ich persönlich sehe keinen Widerspruch. Und das, was aber in dem Diskurs quasi gezeigt wird, ist, dass es immer ein Widerspruch sein muss. Wir können nur Mitgefühl empfinden, entweder gegenüber den Opfern des 7. Oktober oder nur den Opfern vom Gaza-Krieg. Warum können wir als Menschen kein Mitgefühl füreinander empfinden und das Leid von beiden auch akzeptieren und nicht gegeneinander ausspielen?
Julia, ist das etwas, was du vorhin vielleicht auch so ein bisschen meintest, dass das sehr polarisiert ist zurzeit und deswegen auch vielleicht gar nicht zu einer konkreten Form von Solidarität führen kann in manchen Fällen?
Also ich glaube, es ist sehr komplex. Einerseits, und ich spreche jetzt jüdische Person, finde ich es interessant, dass du von linken Aktivistinnen oder linken AkteurInnen oftmals nur Solidarität erfahren kannst, wenn du eine klare Haltung zu Israel-Palästina hast. Das heißt, Antisemitismus wird gar nicht mehr gesehen und es gibt gar keine Realität mehr von Jüdinnen und Juden außerhalb des Nahostkonflikts. Und somit musst du dich eigentlich erstmal positionieren, du musst dich erstmal nackig machen und sagen, wo stehe ich in diesem Konflikt? Und dann wirst du sehen, welche Art von Solidarität du erfährst. Entweder kann es eine Solidarität sein von Leuten, die sich sehr stark pro-palästinensisch solidarisieren, oder du kriegst eine Solidarität von Leuten, die sich, ich würde sagen, wenn wir jetzt im linken Spektrum bleiben, eher wahrscheinlich im antideutschen Lager sich verorten. Und dann hast du auch eine Solidarität von vielen Leuten aus der Mehrheitsgesellschaft oder Dominanzgesellschaft, die eine klare Verantwortung gegenüber dem Staat Israel haben und somit sich auch mit dir solidarisieren. Aber schlussendlich ist es eine Projektion auf dich. Es wird nicht gefragt, wie geht's dir damit? Bist du selbst ein Mensch, der jüdisch ist, aber sich auch mit palästinensischen Menschen solidarisiert oder Empathie spürt? Weil das gibt's nicht. Ich finde es interessant, weil es gibt eigentlich das Unwort des Jahres, finde ich, ist Dialog oder ist Solidarität wahrscheinlich auch. Wir sind so sehr abgedriftet in so einer polarisierten, ja, Dichotomie eigentlich, dass wir nur noch mit Rändern sprechen. Also es gibt nur noch diese ganz starken Ränder, die schreien. Und die Zwischentöne, die genau das, was Joanna angesprochen hat, die Menschlichkeit zentrieren, aber auch ganz klar die Asymmetrie in dem Krieg anerkennen, aber wirklich Menschlichkeit, also Humanität als Prinzip, als universelles Prinzip anerkennen, das gibt's irgendwie nicht mehr. Und gleichzeitig erfahre ich, auch vor allem durch meine Social-Media-Arbeit, Arbeit in Anführungsstrichen, also durch Social Media, dass es ganz viele Leute gibt, die wirklich einen Kompass brauchen, die Orientierung brauchen, die überhaupt nicht in diesen Rändern eigentlich festgefahren sind, sondern eher sagen, was sind die Zwischentöne und wie können wir eigentlich wieder miteinander zusammen für Social Justice eigentlich kämpfen, so.
Damit habt ihr beide ja auch schon Erfahrung. Und Julia, du hast es gerade schon angesprochen, Unwort des Jahres, eigentlich Dialog oder vielleicht auch Solidarität. Du hattest das vor 2 Jahren schon mal gesagt, auch in der Süddeutschen Zeitung nochmal niedergeschrieben. Das war im Kontext damals der Documenta 15. Damals hast du das im Kontext auch gesagt von deinem Versuch, zu Antisemitismus aufzuklären. Ich finde es sehr interessant, dass du nochmal ausgeführt hast, dass sich auch seitdem sozusagen ja vielleicht einiges gar nicht geändert hat, auch was die Projektion angeht. Aber durch deine Arbeit bist du ja schon auch mit vielen Meinungen und Ansichten wirst du da konfrontiert. Was sind für dich so rote Linien, wo du sagst, hier spreche ich einfach auch nicht weiter oder das macht hier einfach keinen Sinn?
Also die Documenta 15 war schon eine große Herausforderung und ich hatte damals bei der Bildungsstätte Anne Frank gearbeitet und wir hatten dort einen Stand und haben sehr viel Antisemitismus erfahren auf diesem Stand. Und daraus entstand eben auch dieser Artikel in der SZ, den ich mit Meron Mendel zusammengeschrieben habe. Und ich würde aber sagen, es hat sich seither sehr viel verändert und auch diese Figur des Judens im deutschen Kontext hat sich nochmal total verändert. Also was bedeutet es heutzutage, jüdisch zu sein und Joanna hat es angesprochen, diese ganzen Politik von Divide and Rule, diese Instrumentalisierung von Antisemitismus, um gegen vor allem Ausländerpolitik zu machen, Migrationspolitik zu ändern. Also da hat sich wahnsinnig viel verändert und diese Figur des Juden sollte man sich nochmal anschauen seit dem 7. Oktober, finde ich. Und ich persönlich bekomme tatsächlich von allen Seiten es teilweise ab. Also sowohl von jüdischen Stimmen, aber auch von Menschen, die sich solidarisch mit PalästinenserInnen äußern und verhalten. Und für mich sind klare rote Linien, klar Antisemitismus, klar Rassismus, also Menschenhass. Ich versuche tatsächlich mit vielen, vielen Leuten ins Gespräch zu gehen. Etwas, was ich absolut nicht ausstehen kann, und das bekomme ich sehr viel, dass eben Israel oder die israelische Armee mit Nazis verglichen werden und die Holocaust-Vergleiche, die sind für mich persönlich eine rote Linie. Ich bin selbst hier geboren, bin jüdisch und habe meinen transgenerationellen Trauma. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Und das ist interessant, dass sich das wirklich, diese Vergleiche mit dem Holocaust, sich auf beiden Seiten abspielen. Also beide machen diese starken Holocaust-Vergleiche. Und wenn ich von beiden Seiten spreche, dann rede ich von diesem sehr rand antisemitismuskritischen Lager und rassismuskritischen Lager. Und das Unwort des Jahres noch mal ganz kurz zu Dokumente auszuführen, das war ganz interessant. Ich habe mir letztens ein Video angeguckt, das ich im Rahmen der Bildungsstätte gemacht habe und habe damals gesagt, wenn wir es nicht schaffen, diese beiden Lager wieder zusammenzuführen, stehen wir vor riesen Herausforderungen und es wird noch mal sich verschärfen, diese Spaltung. Und das haben wir jetzt.
Wie ist das bei dir, Johanna? Ich kann mir vorstellen, dass du im Rahmen deiner Arbeit auch mit allen möglichen Meinungen konfrontiert bist. Du bist aber ja auch eine Person, ähnlich wie Julia, die eigentlich darauf bedacht ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wie ist es bei dir? Wo sind bei dir die roten Linien? Wo sagst du, okay, das macht hier jetzt keinen Sinn mehr?
Das kommt drauf an, von wem quasi die roten Linien überschritten werden. Ich unterscheide zwischen betroffenen und nicht betroffenen Menschen. Wenn es jüdische, israelische Menschen sind oder palästinensische Menschen explizit, dann bin ich gerne bereit, mehr als rote Linie zu akzeptieren und auszuhalten. Das bedeutet nicht, dass ich es undifferenziert stehen lasse, aber ich bin bereit, das auszuhalten. Wenn diese roten Linien überschritten werden von Personen, die mit dem Krieg, mit dem Konflikt, mit Israel-Palästina nichts am Hut haben, also direkt nichts am Hut haben, dann bin ich ehrlich gesagt nicht so sehr gewillt, das zu akzeptieren. Ich kann da auf jeden Fall einhaken, diese Holocaust-Vergleiche. Auch, dass die Holocaust-Vergleiche von beiden Seiten auch instrumentalisiert werden. Dass Menschen sagen, das, was am 7. Oktober passiert ist, ist mit der Shoah vergleichbar. Und dass die Palästinenser mit Nazis verglichen werden. Auf der anderen Seite, dass die israelische Armee ebenfalls mit der NS-Zeit und auch mit dem Holocaust verglichen werden. Und das habe ich relativ häufig gesehen, auch auf Social Media und auch so über WhatsApp-Status von irgendwelchen Menschen. Und ich habe am Anfang noch versucht aufzuklären, quasi auf der Ebene, habe versucht nochmal da eine Differenzierung herzustellen und habe dann festgestellt, diese Menschen wollen gar nicht aufgeklärt wollen. Die wollen in ihrem Hass bleiben und suchen sich Opfer oder Täter, ohne anzuerkennen, dass beides gleichzeitig auch stattfinden kann. Dass palästinensische Menschen Opfer sein können und mit der Tat am 7. Oktober, also die Hamas, auch Täter zu Tätern geworden sind. Und umgekehrt die israelische Armee und die israelische Bevölkerung mit der Siedlergewalt gleichzeitig Opfer und Täter sein können. Und das ist das, was schwer auszuhalten ist für viele. Und meine roten Linien, die muss ich jedes Mal quasi neu aufbauen, neu definieren, weil sie sich verschieben. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, okay, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, schlimmer geht's gar nicht mehr. Auch im Diskurs in Deutschland wird's schlimmer. Und ich frage mich, was muss noch kommen? Welche Entmenschlichung muss noch stattfinden, bis wir eine Verschiebung des Diskurs hinbekommen, der ins Konstruktive geht und nicht ins Destruktive?
Das finde ich ganz interessant, was du auch sagst, denn der Diskurs hat ja tatsächlich auch materielle Auswirkungen, wenn man so will, auf diejenigen, die hier leben. Nicht nur in Bezug auf Gewalt, auch verbale oder auch physische, die erfahren wird. Wir haben auf der Seite der antisemitischen Gewalt eine Tendenz, die stark steigend ist. Wir haben aber auch Gewalt gegen palästinensische Menschen oder antimuslimische Gewalt, die auch zugenommen hat. Nun ist es ja so, dass der Diskurs auch bei AktivistInnen oder KünstlerInnen, Kulturschaffenden, Intellektuellen dazu geführt hat, dass einige sagen, wir kommen nicht mehr nach Deutschland, man boykottiert Deutschland für Veranstaltungen. Andererseits lädt Deutschland auch Menschen aus. Und es steht gleichzeitig auch noch immer im Raum, wie die Politik mit Vereinen und Projekten umgehen will, die nicht Auffassung der Landesregierung sind oder der Bundesregierung, wo sie in Bezug auf diesen Krieg oder Konflikt auch stehen. Und das ist insofern ja ein Problem, als dass es in Deutschland für solche Projekte hauptsächlich öffentliche Förderstrukturen gibt. In Berlin ist ein Zentrum, das mit Mädchen arbeitet, geschlossen worden. Bei einem Kulturzentrum kam heraus, dass das Land Berlin es schon seit längerem auf dem Kieker hatte. Müssen sich jetzt alle positionieren, also auch Projekte? Und inwiefern schadet das dann dem Diskurs und letztlich dann auch der Möglichkeit, solidarisch zu sein? Müsste da die Politik vielleicht auch anders agieren?
Ich finde die Entwicklungen sehr beängstigend. Alles, was du beschrieben hast, finde ich sehr beängstigend. Und es ist ja noch, geht ja noch darüber hinaus, du hast jetzt nur Beispiele genannt. Ich finde die Politik, und das meinte ich davor, die Instrumentalisierung von Antisemitismus, um Ausschlusskriterien im Grunde neu zu verschieben. Wenn wir kurz nach dem 7. Oktober über Abschiebungen im großen Stil reden oder dass verschiedene Politiker, Politikerinnen das Recht für Einwanderung oder Aufenthalt an ihrer Bekenntnis zu Israel oder zu Antisemitismus festmachen, dann werden Juden und Jüdinnen benutzt und instrumentalisiert, um genau diese rechte Politik quasi zu verfestigen. Und genau das passiert ja jetzt gerade. Und das ist eine sehr rechtskonservative Bewegung, die auf Schultern, was mich absolut, also völlig umhaut, auf den Schultern der einzigen Opfer ausgetragen wird, von Juden und Jüdinnen. Und das finde ich sehr, sehr beängstigend. Und da frage ich mich, wo ist da die Verantwortung von Deutschen? Abschiebung im großen Stil und Ausgrenzung wird nicht den Antisemitismus in Deutschland tilgen, sondern wir haben auch ein sehr großes Problem von Antisemitismus von rechts. Darüber wird überhaupt nicht mehr gesprochen. Es geht jetzt nur noch um linken Antisemitismus oder den sogenannten migrantischen Antisemitismus. Und das finde ich sehr, sehr beängstigend. Und dieser Bekenntniszwang geht auch nur in eine Richtung, wenn man das so sagen darf. Es ist, positionier dich gegenüber Juden und Jüdinnen und dem Staat Israel. Ich werde zum Beispiel von Aktivistinnen gefragt, wie positioniere ich mich gegenüber Palästina und PalästinenserInnen? Aber andersrum wird das nicht gefragt. Und das ist auf jeden Fall ein politisches Instrument, das zu Spaltung führt. Und da macht die Politik, finde ich, gerade einen sehr, sehr großen Fehler.
Was mich hier auch beschäftigt, ist, die Grenzen des Sagbaren werden weiter verschoben. Was mich sehr beschäftigt, ist die Frage, wenn wir uns mit Antisemitismus beschäftigen und die Instrumentalisierung von Antisemitismus, die vor allem darauf abzielt, muslimische, migrantische und palästinensische Menschen zu diskreditieren und alle als homogene Masse anzusehen, die alle per se antisemitisch sind. Das ist in erster Linie eine Entmenschlichung. Und es wird den Menschen nicht würdig aus der muslimischen und aus der palästinensischen Community, die sich teilweise seit Jahrzehnten für den jüdischen muslimischen Dialog einsetzen. Das finde ich persönlich sehr traurig. Persönlich finde ich es auch nicht schlimm, wenn wir sagen, natürlich müssen wir uns mit dem Holocaust beschäftigen, mit der Shoah, dass wir die Geschichte von Deutschland kennenlernen und auch verstehen, was das bedeutet, was die NS-Zeit gemacht hat. Das Problem dabei ist, wenn wir das, was Julia ja auch schon angesprochen hat, wenn wir das nur auf die Schultern von muslimischen und migrantischen Menschen quasi diese Lasten verteilen und es gar nicht mehr darum geht, Antisemitismus tatsächlich zu bekämpfen, sondern es nur um Lippenbekenntnisse geht, wen schaden wir und wen nützen wir? Und das sehen wir ja auch gerade, wie unglaublich frustrierend die ganzen Debatten sind, wie Gruppen, marginalisierte Gruppen aufeinander verbal, aber auch körperlich teilweise losgehen und sich viele mittlerweile nur noch zurückziehen und das Gefühl haben, sie haben keinen Platz mehr. Sie haben keinen Platz mehr zu sprechen, sie haben keinen Platz mehr gehört zu werden. Und im Grunde genommen wird fast alles mundtot gemacht, was irgendwie zeigt, es gibt nicht nur eine Seite und ich muss mich nicht nur auf eine Seite positionieren. Und selbst wenn wir nur von Menschlichkeit sprechen, von Humanität, dann kommt immer, aber Hamas-Propaganda. Also wenn sogar mir das vorgeworfen wird, dann frage ich mich, okay Leute, ich weiß gar nicht, was Menschen wie ich, es geht nicht nur um mich als Person, aber was sollen wir noch tun, um zu beweisen, zu zeigen, dass es uns nicht darum geht. Es gibt so Diskreditierungsversuche wo es darum geht, entweder bin ich eine Verräterin, quasi die nicht genug für die palästinensische Community spricht, oder ich bin eine Hamas-Propagandistin. Und das ist so, wo ich dann denke, was ist euer, sorry, fucking Problem? Also warum könnt ihr nicht die Zwischentöne euch anhören? Warum möchtet ihr einfach nur Hass reproduzieren und uns gegeneinander ausspielen? Selbst die jüdischen und palästinensischen Menschen, die sich füreinander einsetzen, werden gegeneinander ausgespielt. Selbst die. Und das ist das, was mich unglaublich belastet. Ich glaube, das ist auch gerade einer der Gründe, warum ich so schlaflos bin, weil ich mir den Diskurs angucke und mich frage, wie soll es hier weitergehen? Deutschland ist meine Heimat. Auf mich kommen jüdische Menschen zu, die sagen, sie haben Angst vor palästinensischen Menschen, sie haben Angst vor muslimischen Menschen. Auf der anderen Seite kommen palästinensische Menschen und muslimische Menschen auf mich zu, die sagen, wir werden unter Generalverdacht gestellt, wir sind alles Terroristen, wir werden entmenschlicht. Die Polizeigewalt zeigt auch, wie schwierig das ist. Und das, wenn wir uns dann zum Beispiel Demonstrationen angucken, dann frage ich mich, wie gehen wir damit um? Und ist diese Brutalität, die stattfindet, gerechtfertigt? Und damit will ich auch nicht negieren, dass es DemonstrantInnen gibt, die wirklich auch uns instrumentalisieren und die nur Stimmung machen wollen. Aber nichtsdestotrotz, wir leben in einem Rechtsstaat. Und wenn Menschen, die sowieso traumatisiert sind, Angst haben vor diesem Rechtsstaat, dann haben wir ein Problem. Und wir dividieren uns auseinander. Und ich frage mich, wie wollen wir wieder zusammenkommen? Vor kurzem war ich auf einer Veranstaltung, wo du auch warst, Julia, wo eine jüdische Person auf mich zukam, weinend, und sich bei mir bedankt hat nach der Veranstaltung. Und scheinbar kannte sie bisher keine palästinensischen Menschen, die sich für sie einsetzen. Ich war die Erste, der sie zugehört hat. Und mich macht das traurig. Mich macht das wirklich sehr betroffen, dass jüdische Menschen denken, sie müssen vor palästinensischen Menschen Angst haben. Sie müssen vor uns nicht Angst haben. Sie müssen vor den Menschen Angst haben, die versuchen, uns zu instrumentalisieren und die versuchen, gewaltverherrlichende Dinge und auch Sprache und auch Gewalt quasi zu fokussieren und nicht vor den Menschen, die für Dialog einstehen.
Ich würde da absolut dir zustimmen und kann das alles wirklich sehr unterstützen, was du sagst. Ich würde ganz gerne noch eine Sache ergänzen, und zwar, es ist ganz interessant, Positionen wie meine sind nicht, auch in der jüdischen Gemeinschaft, nicht mehrheitsfähig. Das muss man dazu sagen. Also ich positioniere mich selbst als links und sehe den Schmerz von PalästinenserInnen an. Genauso wie ich natürlich jüdischen Schmerz ansehe, sehe ich natürlich auch palästinensischen Schmerz an und sehe darin auch eine Verantwortung. Aber das wird auch, und das geht wieder zurück auf deine ursprüngliche Frage, es wird ganz oft von der Dominanzgesellschaft oder von der Politik gesagt, naja, aber solche Stimmen wie meine zählen ja nicht, weil sie sind marginal. Und deswegen machen wir die Politik, die eher konservativ ist, weil das ist das, was wir hören. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und das ist Teil des Problems auch, dass wir aufhören, linke Stimmen oder kritische Stimmen, liberale Stimmen zu hören, weil wir sagen, in dem Diskurs, der gerade sehr konservativ geführt wird von der Politik und der Dominanzgesellschaft, sind Stimmen wie meine oder wie Joannas nicht relevant. Und das ist, glaube ich, wirklich gefährlich, wenn wir uns darauf fokussieren, was die Mehrheit will, weil die Mehrheit nicht immer das ist, was unsere demokratische, plurale Gesellschaft tatsächlich fördert, sondern sie sehr homogenisiert und sehr partikular wieder macht.
Ja, vielen Dank auch für diese Einschätzung. Ich finde das sehr interessant, dass ihr auch nochmal darauf eingegangen seid, dass ja der Diskurs oder wie der Diskurs auch dann letztlich repressive Maßnahmen durch die Politik fördert, dass es Angst vor dem Rechtsstaat sozusagen gibt, dass der Kampf gegen Antisemitismus instrumentalisiert wird, um auch rechtskonservative oder rassistische Politik ja auch zu machen. Es gab ja auch im Kontext der pro-palästinensischen Demos die Präventivverbote in vielen Bundesländern, die teilweise über Wochen angehalten haben. Und das war schon so, dass dann auch JuristInnen gesagt haben, wir haben hier ein Problem im Rechtsstaat und da müssen wir einmal genauer hinschauen, was da eigentlich passiert.
Du interessierst dich für Feminismus, Pop und Politik? It's a match! Jetzt Missy Print oder Online-Abo abschließen und unabhängigen feministischen Journalismus unterstützen. Ganze 6 Printausgaben für nur 40 Euro oder du schließt gleich dein Online-Abo für nur 5 Euro ab.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass aufgrund der Situation, in der wir sind, dass wir nicht nur gar nicht dazu kommen, über Zukunftsperspektiven zu sprechen für diese Situation, auch wir kommen gar nicht mal dazu, über Inhalte jetzt zu sprechen. Und ich habe mich gefragt, wie das bei euch ist, die ihr ja intensiv in diesem Thema seid und mit Menschen in den Dialog geht. Kommt ihr da dazu, zum Beispiel bei euren Aktivitäten über feministische Perspektiven zu sprechen, über queerfeministische Perspektiven zu sprechen? Oder wie ist das bei euch? Kommt man da gar nicht hin, sozusagen einmal inhaltlich zu sprechen und inhaltlich auch nochmal andere Sachen mitzugeben vielleicht, als die, die sonst so präsent im Diskurs?
Jetzt aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass das für mich momentan und auch seit Monaten keine große Rolle spielt. Also für mich spielt nur das Thema Humanismus eine Rolle. Ich bin Feministin, ich würde sagen Vollzeitfeministin. Was ich immer wieder anspreche, ist, wenn wir uns die Dynamik des Kriegs angucken, grundsätzlich Kriege und jetzt speziell Israel-Palästina, Gaza, da sind machtgeile Männer, die versuchen, diesen Krieg, diesen Konflikt irgendwie zu lösen mit männlichen Strukturen, mit männlichen Attitüden, wo es nicht um Menschlichkeit geht, wo keinerlei feministische Perspektiven da sind. Und wenn man sich den Krieg grundsätzlich anguckt, wenn man sich den Anschlag vom 7. Oktober angeht, wo es auch explizit um sexualisierte Gewalt geht, auch jetzt im Gaza, da sind ja Berichte rausgekommen, was für Gräueltaten stattgefunden haben und weiterhin stattfinden, der ist absolut antifeministisch, der ist absolut frauenfeindlich. Und die meisten, das ist ja in jedem Krieg so, die größten Opfer sind Kinder und Frauen. Sprechen wir darüber? Ich würde für mich nicht sagen, dass ich einen Platz dafür habe, Feminismus gerade einzubringen, wenn ich noch nicht mal das schaffe, das Thema Menschlichkeit einzubringen oder Humanität in den Fokus zu setzen. Wie soll ich über das Thema Feminismus sprechen und glaubhaft darüber sprechen, wenn nicht mal Humanität eine Rolle spielt? Es ist, als würde ich mich selbst betrügen, um ehrlich zu sein.
Ja, es ist interessant. Wir nehmen das ja heute auf und heute Abend oder heute Nachmittag beginnt ja der Dyke March. Also es ist Pride Weekend. Und morgen ist auch eine andere Demo angemeldet. Und im Rahmen dieser ganzen Debatte um diese ganzen Demonstrationen habe ich mich mit meiner Partnerin lange drüber unterhalten, weil sie meinte, auch von einer queer-feministischen Perspektive müssen wir da wirklich kritisch drauf blicken. Wer unterstützt was? Und wie können wir weiterhin queer-feministischen Aktivismus betreiben, solidarisch bleiben, aber kritisch bleiben? Und da sind wir auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das irgendwie über Bord geworfen wurde, dass wir gar nicht mehr über, was bedeutet es eigentlich, queer-feministisch zu sein? Heißt das mittlerweile irgendwie, die Hamas zu unterstützen oder rote Dreiecke auf irgendein Plakat zu malen? Und das finde ich sehr beängstigend, dass wir da unsere eigenen Werte und auch diesen intersektionalen Ansatz, den wir ja viele Jahre, jetzt würde ich schon sagen, verfestigt haben, gar nicht mehr respektieren. Und das finde ich sehr, sehr beängstigend. Und ich glaube, wir müssen da mehr zurückkommen auch wieder. Was bedeutet es, links zu sein? Was bedeutet es, queer-feministische Proteste oder Aktivismus oder Solidarität zu spüren und zu verfolgen? Und ich glaube, das zeigt ja gerade die Debatten, die wir in Deutschland führen. Ich meine, du hast es angesprochen, ist auch interessant. Also es gibt sehr viele sogenannten queer-feministischen Bündnisse, die den 7. Oktober negieren oder negieren auf jeden Fall, dass es Vergewaltigungen gab. Und das finde ich schon sehr beängstigend, dass israelische Meinungen und Erfahrungen da irgendwie keinen Wert und keinen Platz haben.
Wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, Dialog auch als Unwort. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass ihr beide sehr viel Erfahrung darin habt. Und Joanna, ich durfte schon in das Buch von dir und Shai Hoffmann reinschauen, Trialog, wie wir über Israel und Palästina sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war aufgrund des Diskurses, der so vorherrscht, wirklich auch überrascht, wie offen ihr mit ganz unterschiedlichen Positionen teilweise umgeht, wie ihr trotzdem aufeinander eingeht, wie ihr miteinander sprecht und dann ja letztlich auch miteinander arbeitet. Ehrlich gesagt, mich hat das überrascht, aber auch sehr gefreut. Und ich habe mich gefragt, was ist euer Geheimnis? Kennt ihr euch vielleicht schon seit Jahren oder was steckt dahinter?
Also in erster Linie Vertrauen. Und die Gabe, die Shai und ich mitbringen, ist, einander zu sehen, anzuerkennen und den Schmerz des anderen auch anzuerkennen. Das bedeutet nicht, dass wir politisch immer zu 100% einer Meinung sein müssen, aber wir haben den gleichen Moralkompass und uns sind die Menschen wichtig. Uns sind die Rechte von jüdischen Menschen, die Rechte von palästinensischen Menschen wichtig, die Rechte von muslimischen Menschen, von israelischen Menschen, von allen Menschen. Jetzt gerade haben wir uns sehr stark exponiert die letzten Monate zu Israel-Palästina, weil wir keine andere Alternative gesehen haben im Grunde genommen. Unser Geheimnis ist wirklich Vertrauen. Ohne diesen Vertrauen, den wir ineinander gesteckt haben und auch, ich sag mal, die Wertschätzung, die wir füreinander empfinden, wäre das gar nicht möglich. Vor allem in Schulen reinzugehen, mit Jugendlichen zu sprechen, wo es jederzeit wirklich heikel für ihn oder für mich sein kann. Da müssen wir uns aufeinander 100% verlassen können. Wenn er oder ich in irgendeiner Art und Weise Zweifel daran gehabt hätten, dass wir uns nicht aufeinander vertrauen können, dann hätten wir das auch nicht durchgestanden. Und wir sind füreinander da. Wir können unterschiedliche auch Meinungen voneinander nicht nur aushalten, sondern auch respektieren und tolerieren und diskutieren sehr offen darüber. Und dann ist es auch okay. Und das ist das, was, glaube ich, unser Geheimnis ist. Und das ist das, was ich mir aber für alle Menschen wünsche. Zuhören, Platz geben und den Raum geben, über auch unterschiedliche Meinungen hinwegzusehen, solange die Menschlichkeit einen verbindet und solange wir in den gleichen Horizont quasi gucken, auch wenn das jetzt sehr pathetisch klingt.
Du sagtest gerade, wenn ihr zum Beispiel an Schulen geht, kann es für euch beide sehr heikel werden. War das schon mal der Fall oder ist das so, dass ihr da eh schon mit vielen Gedanken reingeht und seid ihr dann meistens vielleicht auch erleichtert, wenn nichts passiert oder die heiklen Situationen nicht auftreten? Könnt ihr das irgendwie abfangen oder wie ist das?
Also ich gehe ja schon sehr lange an Schulen. Also ich mache das schon seit über 15 Jahren. Bin ich ja als Workshopleiterin und politische Bildnerin unterwegs. Und somit habe ich ja auch einiges durch, sagen wir mal so. Auch einige Kriege zwischen Israel und Gaza, Palästina und so weiter. Und bin da quasi mehr oder weniger gefestigt. Deshalb würde ich jetzt von mir sagen, ich bin wenig überrascht. Aber was natürlich sehr überraschend ist, beziehungsweise ist es nicht mal überraschend, ist die Emotionalität, die sehr stark da ist von den jungen Menschen. Und diese Gefühle sind ja einfach da und die brauchen ihren Platz. Und deshalb sind wir da, um über diese Gefühle zu sprechen. Und es wird sehr emotional. Und dann kommen einfach Situationen, wo Holocaust-Relativierung stattfinden, wo retraumatisierende Aussagen getätigt werden, wo das Leid von Shai aberkannt wird, wo er belächelt wird, wo mir meine Identität aberkannt wird. Und damit wir selbst nicht stark auch in unseren Emotionen stecken bleiben, supporten wir uns gegenseitig. Wir irritieren auch sehr gerne, dass wenn eine Frage direkt an mich gestellt wird, dass Shai darauf antwortet oder umgekehrt, dass wir bei persönlichen Angriff nicht sofort in die Emotionalität reingehen, weil wir sind auch nur Menschen. Ne? Es ist jetzt nicht so, als würden wir dort als Roboter reingehen. Wir haben sehr oft schon mit SchülerInnen gemeinsam geweint, sind auch schon teilweise sehr frustriert rausgegangen, auch wütend rausgegangen, aber nicht in dem Dialog, sondern im Nachhinein, wo wir gemerkt haben, boah, jetzt bin ich wirklich an meine Grenze geraten. Und diese Grenze, an der wir beide auch geraten sind, Shai und ich, die ist für uns immer mehr sichtbar. Und wir versuchen trotzdem durchzuhalten, aber wir brauchen Pausen. Wenn wir diese Pausen nicht haben, dann können wir das auch nicht durchhalten.
Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Einblick auch in deine Arbeit. Julia, ich kann mir vorstellen, dass du auch schon mit deiner Erfahrung auf viele Situationen gestoßen bist und du hast es am Anfang auch schon angedeutet, wo du gesagt hast, okay, es ist gerade heikel oder bis hierhin und nicht weiter. Aber es gibt ja auch ein Davor, bis man zu diesem Punkt kommt. Und vielleicht kommt dieser Punkt gar nicht, weil man merkt, das löst sich irgendwie gerade auf. Aber wie handhabst du das, über schwierige Themen zu sprechen?
Wie gesagt, ich glaube, wenn du pädagogisch arbeitest, musst du sowieso eine größere Toleranzgrenze haben. Und auch was Joanna gesagt hat, die roten Linien, es kommt darauf an, mit wem man spricht. Und ich glaube auch, wenn du betroffen bist, ist das nochmal anders. Wenn du ein jugendlicher Mensch bist, ist es nochmal anders. Und ich denke, für mich, wie ich damit umgehe, ist vor allem darüber zu sprechen und versuchen, ich schreibe recht viel. Und
für dich?
Ich schreibe für mich, ich mache Social Media, ich schreibe in verschiedenen Buch Sammelbänden mit, das hilft mir total. Und ich glaube, wir sind in einer Situation, und das ist halt das Schwierige daran, dass diese Gewaltspirale anhält. Und es ist kein Ende des Kriegs. Das heißt, es wird, wie Joanna sagt, man denkt, jetzt hat man irgendwie schon alles gesehen und dann wird es aber noch schlimmer oder gleich schlimm. Und das macht die ganze Sache so viel schwieriger, auch in den Dialog zu treten und irgendwie zu versuchen, eine Vision herauszugestalten, weil einfach die Situation so dystopisch ist. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, als ihr mich gefragt habt für den Podcast, muss ich ehrlich sagen, ich war so ein bisschen, es ist alles gesagt und trotzdem passiert es weiter. Warum müssen wir noch weiter reden? Es ist einfach alles gesagt und gleichzeitig scheint mir aber, es ist einfach noch nicht anscheinend für alle Menschen alles gesagt und man muss die Leute weiterhin irgendwie erreichen und versuchen, über Dialog, über, Joanna spricht von Menschlichkeit, über verschiedene Prinzipien der Solidarität miteinander ins Gespräch zu kommen und wieder zu versuchen, miteinander zu kämpfen anstelle gegeneinander.
Und diejenigen dann vielleicht auch zu erreichen, die sich noch nicht verorten.
Absolut, ja. Oder die, und das ist auch, wenn ich das noch ergänzen darf, das ist auch interessant, in unserer Bubble ist das Thema so präsent. Aber wenn man außerhalb dieser Bubble ist, auch in meinem Arbeitsumfeld, das interessiert fast keinen. Und das ist so schrecklich. Es ist so, so schrecklich. Es ist so viel Hass. Es werden so viele Menschen getötet. Menschen verlieren ihren Lebensunterhalt, alles. Und es interessiert die Leute einfach nicht. Und gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, und das ist jetzt ein kleiner Rant, aber ich meine, auch Leute wie ich, aber auch Joanna, wir machen diese Arbeit seit so vielen Jahren. Und jetzt kommen diese ganzen neuen Aktivistinnen, die wissen, sie wissen alles, sind extremst aggressiv zum Teil. Und ich finde, das macht die ganze Sache nochmal schwieriger, weil ich positioniere mich als links, aber ich kann auf keinen Fall in diesen linken Bubbles irgendwie oder in diesen Bewegungen mich wiederfinden. Da ist sehr viel Antisemitismus, aber da ist auch einfach sehr viel Hass und sehr viel Hetze und sehr, sehr polarisierende Meinungen, die für mich nicht zielführend sind. Und das heißt, man ist als, also ich finde, ich bin sehr einsam eigentlich geworden seit dem 7. Oktober.
Ich fühle mich auch sehr einsam, was diese Dialogarbeit angeht. Und deshalb bin ich ja auch dankbar für die wenigen Stimmen, die zumindest sichtbar und hörbar sind, die weiterhin im Dialog miteinander einstehen und die bereit sind, sich zuzuhören und den Schmerz des anderen anzuerkennen. Aber es wird auch wirklich immer einsamer um uns. Und danke, dass du das angesprochen hast mit den Aktivistinnen, die plötzlich da sind und der Meinung sind, dass sie alles besser wissen und dass sie auf der richtigen Seite stehen und die leider in Teilen sehr kontraproduktiv sind. Ich habe momentan gar keine politische Orientierung mehr. Ich kann mich nirgendwo verorten, selbst in Anführungsstrichen meine Heimatpartei. Ich kann mich nicht damit identifizieren. Ich kann mich nirgendwo identifizieren. Außer mit den Menschen, wo ich weiß, mit denen kann ich über Israel-Palästina sprechen, mit denen kann ich über Menschlichkeit sprechen und die meinen Schmerz sehen und die wissen, dass ich ihren Schmerz sehe. Und da ist es mir auch egal, welchen Background sie haben, auch politischen Background sie haben. Das ist so unglaublich einsam und schwierig geworden. Und deshalb bin ich so dankbar für jede einzelne Person, die weiterhin bereit ist, diesen steinigen Weg des Dialogs zu gehen, der von allen Seiten leider erschwert wird.
Um ja vielleicht dadurch auch Räume zu schaffen, in denen man sich ja auch nicht einig sein muss. Das ist ja auch etwas, was sehr viel fehlt. Joanna, du hast vor einiger Zeit eine Spendenaktion durchgeführt für die Menschen in Gaza und warst dafür auch in Ägypten. Magst du uns einmal schildern, wie das ablief und wie das war für dich?
Ich war zweimal in Ägypten. Es war sehr schwierig, das zu organisieren, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Ängsten, wegen Antisemitismusvorwürfen, wegen Vorwürfen, Hamas zu unterstützen. Und eigentlich wollten wir ursprünglich direkt in Gaza unterstützen. Das war aber, im Grunde genommen hat keiner von uns damit gerechnet, dass es so lange auch anhält. Und es gibt keinen legalen oder direkten Zugang als kleine NGO im Gaza zu unterstützen. So haben wir uns entschieden, nachdem so viele Geflüchtete in Ägypten mehr oder weniger einen sicheren Hafen gefunden haben, dort zu unterstützen. Und wir haben 10 Familien insgesamt, große Familien unterstützt, die teilweise wirklich in sehr schweren, prekären Verhältnissen auch in Ägypten leben. Unter anderem eine krebskranke Frau, deren Schicksal unfassbar traurig ist. Sie als alleinerziehende Mutter, für sie und ihre 2 Töchter haben wir eine Wohnung organisiert, haben sie aus, Entschuldigung, wenn ich das so sage, so einem Rattenloch rausgeholt, was man Patientenzimmer genannt hat. Sie musste sich mit ihren 2 Töchtern ein Bett teilen und das Zimmer noch mit 20 anderen Frauen. Und die hygienischen Bedingungen, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu sprechen. Und das ist jetzt ein Schicksal von sehr vielen. Es sind ungefähr 100.000 Menschen in Ägypten, illegal, ohne Perspektive, ohne finanziellen Ressourcen. Und sie wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Und im Grunde genommen sind alle auf Hilfe von außen angewiesen. Und für mich war das unglaublich schwer, das auszuhalten. Die erste Reise, da habe ich, ich glaube, 3 Stunden geschlafen und die restlichen Stunden war ich nur mit Arbeit, mit Gesprächen, mit Zuhören und Verstehen beschäftigt und natürlich quasi mit der Verteilung von Hilfe. Und bei der 2. Reise war es ähnlich. Allerdings war das bei der 2. Reise sehr frustrierend, weil ich den Wunsch hatte, dass wir etwas etablieren können langfristig, um auch kontinuierlich zu helfen. Und das hat sich als sehr schwierig erwiesen und bin dann zurückgekehrt und war wirklich unglaublich frustriert, bis mir dann tatsächlich eine Gesandtin gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum du so frustriert bist. Weißt du eigentlich, was du für uns getan hast? Dass du uns eine Perspektive ermöglicht hast, dass wir jetzt in einer eigenen Wohnung leben können. Guck mal, die ganze Welt guckt zu, niemand kann was tun. Und du fliegst einfach hin und unterstützt einfach 50 Familienmitglieder. Wer soll das über sich behaupten können? Also sei stolz auf dich, versuch dich da rauszuziehen und sei nicht immer so frustriert, dass du nicht mehr leisten kannst. Ich werde bald wieder rüberfliegen, weil wir versuchen, noch ein Projekt zu initiieren in Ägypten für gazanische Studierende, deren Familienmitglieder gestorben sind, ums Leben gekommen sind, getötet worden sind oder deren Familien sie nicht mehr unterstützen können und die haben keine finanziellen Ressourcen. Dann habe ich noch die krebskranken Personen, die keine Unterstützung haben und keine medizinische Versorgung bekommen können. Die brauchen auch Hilfe. Und ich gucke die ganze Zeit, was kann ich damit tun? Oder wie kann ich noch weiter unterstützen, auch ohne mich selbst aufzugeben? Das ist auch ein Punkt, der mich tatsächlich beschäftigt. Aber leider bin ich getrieben von mir selbst, niemand treibt mich. Ich bin von mir selbst getrieben, vielleicht weil ich selber dieses Flüchtlingsschicksal habe und kann nicht aufhören und bin der Meinung, ich muss noch mehr tun. Aber es war sehr berührend, diese ganzen Schicksale kennenzulernen und auch ins Gespräch zu kommen, mit ihnen über den Krieg zu sprechen, auch wenn es sehr schmerzlich war, die Situation zu sprechen. Auch ich werde das nicht vergessen, wie eine der Menschen, der ich unterstützt habe, zu mir gesagt hat, die Hamas hat uns nicht gefragt, ob wir unser Leben zerstört haben wollen. Niemand von uns wollte diesen Anschlag. Niemand von uns hätte gewollt, dass unschuldige Menschen sterben. Hätten sie uns gefragt, hätten wir gesagt, nein, wir wollen das nicht. Und auch, das ist leider, was sehr oft in Deutschland zu kurz kommt, ist, dass es sehr viele Menschen aus dem Gaza gibt, die gegen die Hamas sind. Es gibt zwar irgendwelche Umfragen, die belegen, dass die Zustimmung für die Hamas angestiegen ist. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen. Ich kann aber auch nicht sagen, dass das nicht stimmt, weil ich nicht vor Ort bin. Ich kann nur sagen, mit dem Menschen, mit dem ich gesprochen habe, niemand hat gesagt, dass sie die Hamas unterstützen und niemand hat gesagt, dass sie den Anschlag vom 7. Oktober als Widerstandskampf ansehen. Im Gegenteil, sie haben gesagt, die Hamas hat ihr Leben zerstört mit dem, was sie getan haben.
In Gaza gibt es seit Jahren Demonstrationen gegen die Hamas. Das heißt jetzt selbstverständlich nicht, dass es keine Zustimmung für die Hamas gibt, aber der Aspekt, dass es eben auch Protest oder Widerstand gibt gegen sie, dass die Menschen unzufrieden sind mit der Hamas und dass die Hamas Proteste ja auch nicht zulässt oder brutal niederschlägt, kommt in deutschsprachigen Medien oft zu kurz, aber auch in aktivistischen Kreisen, insbesondere da, wenn es um die Analyse der materiellen Verhältnisse der PalästinenserInnen geht, da hat die Hamas de facto ja für keine Verbesserung gesorgt. Und das prangern PalästinenserInnen vor Ort eben auch an. Julia Joana hat von konkreter oder besser gesagt gelebter praktischer Solidarität erzählt. Jetzt ist die Situation für jüdische Menschen in Deutschland ja so, dass sie sich teilweise nicht sicher fühlen, vor allem wenn sie als jüdisch erkennbar sind, also zum Beispiel Kippa oder Davidstern tragen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, solidarisch zu sein, hier aber auch vielleicht mit den Menschen, die in Israel vom Terror der Hamas betroffen sind?
Also du hast ja eine sehr große Bewegung in verschiedenen Richtungen, würde ich sagen. Also du hast einerseits ganz viele jüdische Menschen, die Spenden sammeln, Gelder sammeln, sich engagieren für PalästinenserInnen. Also nicht nur jüdische Menschen und Israelis. Das darf man nicht vergessen. Es gibt auch natürlich in Israel selbst, aber auch hier in Deutschland verschiedene Organisationen, die sich sehr engagiert haben nach dem 7. Oktober und es aber bis heute tun. Ich finde, in Deutschland haben wir eine Organisation, die heißt OFEC. Die machen ganz tolle Arbeit, finde ich. Aber du hast wirklich zahlreiche Initiativen. Und was du auch hast, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu betonen, du hast in den letzten Wochen und Monaten eine große Bewegung in Israel, die sich gegen den Krieg und für die Freilassung der Geiseln einsetzt. Du hattest anfangs gesagt, die Zahlen aus dem Gaza sind nicht ganz eindeutig. 30.000 bis 40.000 Menschen, 30.000 Menschen sind genug. Es sind sehr, sehr, sehr viele Menschen und das sind die getöteten Menschen und dann sind sehr, sehr viele Menschen verletzt und ihre Häuser wurden zerstört. Also es sind ganze Leben, die eigentlich über diese 30.000 hinweg zerstört worden sind. Und da muss man natürlich, und das sagen, die sagt die Bewegung eben auch, zu welchem Grad ist der Krieg eigentlich noch gerechtfertigt, um die Geiseln rauszuholen oder um was geht es hier? Und ich meine, ich bin links und ich bin pazifistisch und ich glaube, ich persönlich sehe da in diesem ganzen Krieg und diesem Hass, der gerade geschürt wird, eigentlich eine Radikalisierung auf beiden Seiten. Und ich weiß nicht, ich sehe absolut keine Zukunft und gleichzeitig auch keine Modelle, wie eine Zukunft aussehen kann. Und gleichzeitig hast du eine Situation, in der du eine starke israelische Bewegung hast, die gehört werden sollte, die unterstützt werden sollte. Und das finde ich total schwierig und wirklich sehr beängstigend, wie eben ganz oft in der westlichen Welt die pro-palästinensische Bewegung diese Menschen überhaupt nicht mitbedenkt und sie absolut nicht zusammen sagt, okay, wir machen das zusammen und wir setzen uns für einen Frieden ein und wir setzen uns für Gerechtigkeit ein. Weil ich glaube, Frieden allein reicht nicht. Es muss ein gerechter Frieden sein. Und deswegen sehe ich da eigentlich ganz viel Hoffnung in der israelischen Bevölkerung, die sich mehr und mehr mobilisiert und die ganz klar sagt, wir sind nicht zufrieden mit der Regierung. Und ich glaube, das muss man auch unterscheiden, dass es einerseits eine Regierung gibt und die politisch meines Erachtens fragwürdig ist und gleichzeitig aber auch ganz viele israelische Menschen gibt und dessen Leid und dessen Erfahrungen und dessen Unterstützung ganz notwendig ist.
Ich bin euch beiden sehr dankbar, dass ihr auch nochmal auf die konkrete Situation vor Ort eingegangen seid. Denn tatsächlich ist es so, dass in der Berichterstattung auch immer, wenn es um Zahlen geht, das meist sehr abstrakt bleibt und die Menschen hinter diesen Zahlen oft nicht immer zu kurz kommen.
Ich würde gern zu den Zahlen noch etwas sagen. 30.000 Menschen sind genug. Die momentan anerkannten Zahlen liegen bei 40.000. Und die nicht anerkannten Zahlen, das ist das, was ich von Ärzten erfahren habe, da spricht man von weitaus über 80.000 Menschen, die tot sind. Es geht bei den 40.000 um die identifizierten Zahlen. Und warum nicht von den anderen gesprochen wird, ist, weil sie nicht identifiziert werden können, weil sie nicht ins Krankenhaus kommen, weil sie vor Ort sterben, weil sie noch unter den Trümmern sind. Ich habe unglaubliche Angst davor, die Zahlen runterzuspielen, weil das den Menschen nicht würdig wird. Und es sind 2 Millionen Menschen, die in Schutt und Asche leben. Polio ist ausgebrochen. Die haben ein elendiges Leben. Und selbst wenn der Krieg vorbei ist, ist ihr Leben trotzdem elendig und keiner weiß, wie es weitergeht. Und das ist das, was mich so unglaublich fertig macht, dass selbst heute nach fast 9 Monate Krieg Menschen immer noch der Meinung sind, es ist gerechtfertigt und sie noch nicht mal sehen, dass es in Israel Bewegungen gibt gegen den Krieg, für die Freilassung der Geiseln, für ein menschenwürdiges Leben, was auch unter menschenwürdiges Leben im Gaza zu sprechen ist. Und hier in Deutschland gibt es Debatten immer noch darüber, ob es gerechtfertigt ist, Schulen und Krankenhäuser anzugreifen, um Akteure zu eliminieren, zu töten. Und die Frage ist, wie viele Menschen sollen noch sterben, damit wir sagen können, es ist genug. Vor allem mit diesen machtgeilen Männern, das muss ich leider nochmal betonen, auf beiden Seiten oder auf allen Seiten, die die Menschlichkeit einfach verloren haben.
Ja, ich finde das ganz wichtig, dieses Thema Zahlen. Vor allem wäre ja auch eigentlich nochmal ein Thema für sich, oder Forschende sind ja auch da dran. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, weil das in diesem Kontext auch so eine große Rolle spielt, was eigentlich in den kommenden Jahrzehnten noch alles aufgearbeitet werden muss. Also auch die Frage nach einem Genozid, auch die Frage, wie viele waren es letztlich, und aber sich immer wieder dabei vor Augen zu führen, dass jeder Mensch hinter diesen Zahlen eben auch ein Schicksal mit sich bringt. Ihr habt schon sehr viel Einblick gegeben und auch so teilweise angedeutet, wie ihr in die Zukunft schaut. Ist es aus dem, aber was ihr geschildert habt, Julia, du hast einmal gesagt, du hast keine Hoffnung. Gleichzeitig habe ich schon rausgehört, dass es so Anhaltspunkte gibt für mögliche Solidarisierungen oder Verknüpfungen, vielleicht Verbindungen zu progressiven Bewegungen, vielleicht in Israel, aber auch hier, was es so punktuell gibt. Ist das nicht etwas, woraus man vielleicht Hoffnung schöpfen könnte, oder ist das gar nicht sozusagen im Blickfeld? Ist das gar nicht gegeben, so irgendwie in die Zukunft zu schauen und zu sagen, hey, hier gibt es vielleicht was, wo wir jetzt alle mal irgendwie draufschauen könnten und daraus vielleicht auch Kraft schöpfen können?
Diese Frage werde ich immer gestellt, wenn ich auf dem Podium sitze oder irgendwie etwas mache. So, was ist die Vision? Sag uns, wie es irgendwie weitergehen kann. Wie gesagt, ich glaube, die Vision ist gerade sehr düster. Aber was ich auf jeden Fall sehe, was mir Kraft gibt und was ich schon als positive Entwicklung sehe, ist vor allem, dass viele von meinen jüdischen Mitmenschen anfangen, irgendwie auch kritisch die Sache zu betrachten, sich für ein Ende des Krieges einsetzen, auf palästinensische Menschen zugehen, auch die ganze politische Dimension, die ja hier in Deutschland irgendwie nochmal ausgespielt wird, anfangen anzuzweifeln und zu sagen, Moment mal, nicht in unserem Namen. Und da, finde ich, hat sich was bewegt. Und das finde ich total hilfreich und gut, weil ich komme aus einer jüdischen Familie und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Meinungen, auch in meiner Kernfamilie zu dem Thema. Und ich glaube aber, was wir uns tatsächlich immer wieder vor Augen führen, ist, dass jeder ein Recht hat zu leben und jeder ein Recht hat, ein gutes Leben zu führen. Humanität und aber auch Trauer sind menschlich, und das ist, müssen wir als universelles Prinzip sehen. Und ich glaube, da kommen mehr und mehr Menschen hin, und es gibt mir Hoffnung. Und wir machen wirklich Initiativen, wie Joanna und Shai sie machen, aber auch die Bewegung in Israel, aber auch die Bewegung weltweit eigentlich, die sich für einen gerechten Frieden einsetzen, jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Rändern, machen mir Hoffnung. Ich persönlich sehe, und da stimme ich Joanna zu, diese machtgeilen Männer sind schlussendlich die, die die Macht haben, das alles in eine andere Richtung zu drängen. Und das sehe ich gerade nicht. Und ich glaube, deswegen finde ich es sehr, sehr schwierig, wie vor allem auch progressive jüdische Stimmen mehr und mehr gesilenced werden, mehr und mehr irgendwie unterdrückt oder als nicht legitim gedeutet werden. Und wenn wir anfangen, wirklich in so einem rechten Diskurs als den dominanten Diskurs zu sehen, dann haben wir wirklich ein Problem, weil was ist unsere plurale demokratischen Werte, wenn ich Meinungsvielfalt und es aushalten, dass Leute nicht alle eine Meinung haben? So.
Ja, für mich sieht es leider ähnlich düster aus. Ich werde von Tag zu Tag pessimistischer, klammer mich aber an der Hoffnung und an den Beispielen, die für Dialog einstehen. Wenn ich Menschen sehe aus Israel, Palästina, die, obwohl sie Familienmitglieder verloren haben, sagen, Hass hat uns umgebracht, Hass hat das mit uns gemacht, und wir wollen diesen Krieg nicht mehr, wir wollen Frieden. Frieden ist der einzige Weg, die Anerkennung eines palästinensischen Staates, auch mit dem EuGH-Urteil, dass die Besatzung legal und völkerrechtswidrig ist. Auch das sind Momente oder das sind Sachen, die mir etwas Hoffnung geben. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und ich glaube, meine Hoffnung basiert hauptsächlich auf die Menschen und nicht auf die Politik, muss ich leider offen so sagen. die für Dialog einstehen, die für ein Miteinander einstehen, die für das Existenzrecht des anderen kämpfen. Und alles andere wäre zu utopisch, um darüber nachzudenken. Meine Sorgen sind im Moment viel größer als meine Hoffnung. Und das, was ich an Hoffnung übrig habe, das versuche ich auch zu vermitteln.
Vielen Dank, dass ihr die Debatte vermenschlicht habt, wenn man das so sagen kann. Mich lässt dieses Gespräch nachdenklich zurück, nicht nur in Bezug auf den Krieg und die Situation vor Ort und in der Region, sondern auch hier. Wir haben es gehört, Zukunftsperspektiven können für Betroffene düster sein. Was wir aber auch gehört haben, ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich für Menschen einzusetzen, indem man versucht zu differenzieren, sich progressive Bewegungen näher anschaut, nicht voreingenommen oder einseitig an das Thema herangeht, auch in dem Probleme und Herausforderungen der Debatte benannt werden und man sich vor Augen führt, für wen sich die Lebensbedingungen durch die vielschichtigen Auswirkungen des Kriegs und Konflikts alles verschlechtern. Daher fand ich sehr schön, dass Joanna und Julia materielle und humanistische Aspekte betont haben, dass sie Schwierigkeiten der Debatte und vor allem auch der Praxis aufgezeigt haben. Es wurde dort deutlich, dass da, wo rote Linien nicht überschritten werden, Austausch doch auch möglich ist. Die Feministin Audre Lorde hat in ihrem Aufsatz »Es gibt keine Hierarchie der Unterdrückung« geschrieben, dass sie sich den Luxus nicht leisten könne, gegen nur eine Form der Unterdrückung zu kämpfen. Zitat Ende. Letztlich sind wir im Kampf gegen Rechts und den Kapitalismus aufeinander angewiesen und wie es so schön heißt, Solidarität muss praktisch werden. In diesem Sinne, vielen Dank Joanna Hassoun und Julia Alfandari.
Vielen Dank euch.
Sehr gerne.
Der Pissi-Podcast ist eine Produktion des Missy-Magazin in Kooperation mit dem Gunda-Werner-Institut. Konzept und Produktion Ulla Heinrich. Produktion Gunda-Werner-Institut Julia Reger. Jingle und Sounddesign Neda Sanay. Video Joanna Georgi. Schnitt Marie Minkow.
Dir gefällt der Pissi-Podcast? Du möchtest mehr feministische Inhalte in deinem Alltag? Dann abonniere den kostenlosen Newsletter des Gunda-Werner-Instituts und folge uns auf Instagram für deine Extraportion Feminismus.
Hey, psst! Wenn du keine Folge des Pissi-Podcasts verpassen möchtest, dann folge doch unserem Account hier und lass uns deine Bewertung da. Wir freuen uns riesig über dein Feedback.